Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Advent. Ich begrüße euch ganz herzlich und auch diejenigen, die später diesen Gottesdienst hören werden, weil sie heute nicht dabei sein können, weil sie vielleicht zu alt oder zu krank sind, seid auch ganz herzlich willkommen. Der dritte Advent hängt in dichtem Grau, so las ich es heute Morgen im Wetterbericht. Und wenn man rausschaut, dann stimmt es ja auch irgendwie. Es ist grau und da können auch alle Weihnachtsbeleuchtungen, die wir so installieren, in die Fenster hängen, nicht drüber hinwegtäuschen. Und grau sind auch die Nachrichten. Der nächste Lockdown steht bevor, Bombenterror in Afghanistan, hunderte entführte Schulkinder in Nigeria. Eine unserer Töchter saß gestern Abend weinend in der Küche und sagte, was ist denn das eigentlich? Ich dachte, das Böse wäre besiegt. Aber von wegen Friede auf Erden, Hölle auf Erden, hat sie gesagt. Ja, wie ist das mit Weihnachten, mit Jesus? Hat sich eigentlich irgendetwas verändert oder nicht? Ich erinnere nochmal an die Worte, die wir eben im Lied gehört haben. Einer von uns, du kennst den Fluch der Zeit, warst du doch Mensch und Gott zugleich. Doch für alle Ewigkeit machst du uns für den Himmel weit. Ich freue mich auf die Predigt heute, auf gute Botschaften von Gnade, von Liebe, von guten Beziehungen, von Freude. Thomas spricht heute über das Thema unendliche Weihnachten und ich bete, dass Gott uns begegnet und den dritten Advent und unsere Herzen und Gedanken aus diesem Grau erhebt. Bevor wir auf ein weiteres Lied von Steffi hören, möchte ich euch Worte aus dem Johannesevangelium, die Verse 1 bis 5 vorlesen. Überschrieben ist es mit Jesus Christus, Gottes Wort für die Welt. Am Anfang war das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott, alles wurde durch das Wort geschaffen. Und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. In anderen Übersetzungen geht es eher in die Richtung, aber die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis hatte ich nicht erkannt, aber die Finsternis konnte auch dein Licht nicht auslöschen. Und dafür danke ich dir, Jesus, für diese Realität. Du bist unser Licht und du leuchtest in aller Dunkelheit. Und ich bete, dass du in unsere Herzen strahlst und dass wir in deinem Licht leben und deine Liebe ausstrahlen. Sei heute bei uns in diesem Gottesdienst, erfüll uns, begegne uns. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ihr tut mir gut. Darf ich das so sagen? Ihr tut mir echt gut. Ja, in diesen verrückten Zeiten ist es, finde ich, für mich ganz persönlich auch so wichtig, auf Gott zu schauen, um Orientierung zu bekommen, neue Kraft, neue Stärke, auch neuen Mut. Und wir machen heute wieder weiter mit unserer Predigtreihe. Weihnachten, eine unendliche Geschichte. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir in unserem Land ja zwei verschiedene Formen des Weihnachtsfests feiern. Einmal ein sehr säkularisiertes Fest, wo es um Geschenke geht und einfach mal um mehr Zeit zu haben. Aber wir als Christen, wir denken natürlich schon auch ein wenig tiefer und sagen, hey, es geht um dieses Kind. Es geht um Jesus, der Mensch geworden ist. Und es geht um tiefe Wahrheiten für unser Leben, die gerade an Weihnachten eine so große Rolle spielen. Ich mache nochmal so einen kleinen Rückblick. In der letzten Woche haben wir über diesen sehr klassischen, vielleicht einer der klassischsten Texte in dieser Weihnachtszeit gesprochen. Jesaja 9, ein Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus interessanterweise sein Wirken nicht startete in dem göttlichen Hauptquartier in Jerusalem, sondern dass er in eine Gegend hineinkam und dort wirkte. Da gab es diese zwei Begriffe, Sebulon und Naphtali, also das Gebiet um Galiläa, in dem Jesus wirkte. dass Galiläa, das damals zu dieser Zeit sehr, sehr gottlos war, multireligiös, multiethnisch und Menschen lebten nebeneinander her, statt miteinander. Und in diese Gegend, wo man Zauberer befragte und sich auf Horoskope verließ, Totenbeschwörer aufsuchte, in dieses Gebiet hinein kommt der Sohn Gottes, völlig unerwartet. Und das war so der erste Teil der Botschaft in der letzten Predigt, Gott kommt unerwartet. Vielleicht siehst du das Weihnachtsfest jetzt schon mit Tränen entgegen und denkst daran, hey, dieses Jahr wird alles anders sein, aber vielleicht kommt Gott auch zu dir dieses Jahr völlig unerwartet. Auch wenn du allein bist, auch wenn du nicht so feiern kannst, wie du es geplant hast, Gott kommt oft unerwartet. Und wir haben darüber gesprochen, dass dieses Kind, dieser Sohn Gottes, Jesus, die Hoffnung ist in einer verlorenen Welt. Und dass dieses Kind Licht gebracht hat für Menschen, die eigentlich immer diesen Tod vor Augen haben, die in diesem Todesschatten leben. Und dieser Jesus bringt dieses göttliche Licht. Und in diesem Licht stirbt nichts, in diesem Licht verfällt nichts. Dieses Licht bedeutet ewige Hoffnung. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus ein Geschenk ist. Und dieses Geschenk kannst du nur annehmen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es manchmal sehr herausfordernd sein kann, Geschenke anzunehmen. Denn damit sagen wir auch, hey Jesus, ich kriege mein Leben allein nicht hin. Ich brauche nicht. Und deshalb bedeutet Jesus immer auch diese Provokation, diese Gedanken, ich schaffe es alleine nicht. Und deshalb ist dieses Geschenk auch sehr herausfordernd. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Ich stelle euch gleich den nächsten Text vor, aber vorab ein kleiner Gedanke. Es ist ja sehr einfach, in der Weihnachtszeit nicht zu denken, oder? Ich finde, es gibt so unglaublich viel zu tun. Also Weihnachtsbaum besorgen, Geschenke kaufen, Plätzchen backen, Essen vorbereiten, Karten schreiben. Da muss man erstmal Luft holen und vieles andere mehr. Vielleicht bist du auch einer derjenigen, der so in Nostalgie schwelgt oder jetzt gerade in dieser Zeit, da kommen Erinnerungen hoch. Weihnachten vor 30 Jahren, als die Kinder noch im Haus waren und als es so schön wuselig war. Es gibt viele Gründe, sich gerade an Weihnachten echt gut zu fühlen, aber wenig nachzudenken. Für mich persönlich ist es immer so, ich schätze diesen Moment, wenn der Heiligabendgottesdienst vorbei ist, 5 Predigten hinter mir liegen und die Geschenke der Kinder liegen unter dem Weihnachtsbaum. Wir haben nichts vergessen. Es ist auch nichts Außerplanmäßiges passiert. Kein Kind musste vorher noch mal ins Krankenhaus. Wir feiern Bescherung, lesen die Weihnachtsgeschichte. Keiner ist enttäuscht, weil er nicht das bekam, was er sich gewünscht hat. Und dann dieser Moment, die Familie sitzt am Tisch. Es gibt Raclette, ist bei uns oft so. Alle sind glücklich. Und dann sage ich oft diesen Satz, den habe ich von meinem Vater adaptiert. Jetzt kann Weihnachten kommen. Kennt ihr das? Jetzt habe ich Zeit zum Nachdenken, aber da ist Weihnachten schon fast wieder vorbei. Die nächste Herausforderung an Weihnachten ist die, dass wir so auf viele vertraute Worte und Themen stoßen. Und die Weihnachtsgeschichte hat ja auch so was Sentimentales. Die flauschig-scharfigen Hirten, die süßen Engel und die Magier, die ja in Wirklichkeit Astronomen waren, Maria und Josef. Und man hört diese Weihnachtsgeschichte, viele von euch schon zum 20., 30., 40., 50. Mal. Und sie schläfern uns entweder ein, weil wir sie schon so oft gehört haben, oder sie treffen uns mitten in unser Herz. Und den Text, den ich gleich vorlesen werde, der beschreibt die Ereignisse an Weihnachten. Trotz alledem lesen wir nichts von Hirten, nichts von Engeln, nichts von den Figuren, die wir alle kennen. Dieser Text erzählt uns, was all die anderen wohlbekannten Geschichten rund um Weihnachten bedeuten. Dieser Text erzählt uns nicht, was passiert ist, sondern was so dahinter steckt. Die Motivation. Was die tiefe Bedeutung der zahlreichen Ereignisse an Weihnachten ist. Und wenn du ansonsten nie aufpasst bei Predigten und ab und zu einnickst, heute solltest du das nicht tun. Denn heute lernen wir 4 Dinge über die Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten. Vier tiefe Wahrheiten. Und ich lese aus 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Es geht in diesem Bibeltext so um vier Dinge, die ich mal so herausgreifen möchte. Das erste ist Gnade. Das zweite ist, es geht um Beziehung zu Gott. Es geht um Liebe und es geht um Freude. Schauen wir uns das erste an, Gnade. Also Johannes, der die drei Briefe geschrieben hat, ist auch der Autor des Johannesevangeliums. Und ich lese euch einfach mal den Prolog, also die ersten Verse, die Einleitung des Johannesevangeliums vor. Und dann werdet ihr merken, wie stark diese Ähnlichkeit ist, auch mit dem Text, den ich eben gerade gelesen habe. Johannes 1, die ersten vier Verse noch einmal. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wenn man das so vergleicht mit dem, was wir eben gelesen haben, 1. Johannes 1, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Was hier spannend ist, dass Jesus nicht sagt, hey, ich habe das Leben oder ich gebe das Leben. Was hier gesagt wird, ist, ich bin das Leben. Also Jesus ist kein Verrückter, der Leben gibt, weil er zufällig den Heiligen Gral entdeckt hat. Aber in Wahrheit verbirgt sich hinter seiner Person ein skrupelloser Charakter. Indiana Jones lässt grüßen. Jesus in persona ist das Leben. Und das macht das Christentum einzigartig und unterscheidet es von anderen Religionen. In anderen Religionen heißt es, hier ist der Weg für dich, ewiges Leben zu finden. Tu dies, tu dies, tu dies, tu dies, tu dies. Und du wirst dich mit dem Übernatürlichen verbinden, connecten. Du wirst eins sein mit Gott und du wirst gerettet werden. Aber Jesus sagt, und das ist so dieser Absolutheitsanspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin es. Also das Christentum sagt nicht, Jesus ist ein großer Prophet, der tolle Predigten gehalten hat, der uns den Weg zu Gott zeigt, eine Inspiration, aber retten musst du dich selbst durch ein gutes Leben. Nein. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Gott ist gekommen, um uns zu retten, etwas für uns zu tun, was wir selbst nicht tun könnten. Und Johannes schreibt hier sogar, ihn zu kennen bedeutet ewiges Leben. Ihn zu kennen bedeutet ewiges Leben. Johannes 17, Vers 3, und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen. Dich, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und ihn zu kennen bedeutet hier nicht so eine flüchtige Bekanntschaft, so nach dem Motto, ich hatte mal eine Begegnung mit ihm oder eine Illumination gehabt zu haben, eine Erleuchtung, dass du wie so eine Art göttlicher Avatar bist, einen besonderen Erkenntnisstand erreicht hast, sondern mit kennen wird hier gesagt, dass du einfach erkennst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Sünden vergeben hat und Sünden vergibt und dass er der Menschensohn ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. In unserem Leben ist es nicht so, dass Jesus kommt und du ihm folgst und du dann Dinge tust, die du tun solltest und du lebst ein gutes Leben und irgendwann wird Gott dich reich segnen und dich retten. Nein, er ist das Leben. Wisst ihr, in den letzten 15, 16 Jahren so im Leben eines Pastors habe ich viele Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel, dass viele Menschen sagen, also Leute, die jetzt nicht so sehr christlich leben, dass sie solche Dinge sagen wie, oh, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Also das mit dieser Menschwerdung, also Jesus wirklich Mensch geworden, das ist doch wieder so eine Lehre. Hauptsache, ich lebe ein gutes Leben. Also kurzum, Lehre ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich lebe ein gutes Leben. Aber wenn du sagst, dass Lehre keine Rolle spielt, was zählt ist, dass ich ein gutes Leben führe, was ist das anderes als eine Lehre? Es gibt auch heute die verbreitete These, ihr werdet das sicherlich kennen, alle Religionen sind gleich und lehren im Grunde genommen dasselbe. Kennt ihr das? Und ich denke dann immer, willst du allen Ernstes behaupten, dass beispielsweise der christliche Glaube auf einer Ebene steht mit totalitären Sekten, die im Massenmord enden? Und der Widerspruch in dieser Position, der liegt darin, dass man behauptet, dass die Lehre nicht so wichtig ist, man bringt aber im nächsten Augenblick sehr lehrmäßige Aussagen über Gott, die anderen Religionen widersprechen. Also wenn man Leute fragt, die sagen, hey, Gott ist doch in allen Religionen gleich, dann kommt manchmal auch so diese These, also wenn man dann fragt, ja, wie ist denn dieser Gott? Die Antwort, ja, Gott ist so ein allliebender Gott im Universum. Und das ist ja eine Lehre. Und dann schaut man sich den Buddhismus an, beispielsweise, und stellt fest, hey, der Buddhismus glaubt überhaupt nicht, dass es einen persönlichen Glauben gibt, geschweige denn, dass er liebt. Also die Behauptung, dass Lehre nicht so wichtig ist, ist ironischerweise ja selbst eine Lehre. Und lass uns das mal ein bisschen konkreter machen. Also wenn jemand sagt, hey, Lehre ist doch nicht so wichtig, also Menschwerdung, Gott wird Mensch, das kannst du alles ausblenden, Hauptsache, ich lebe ein gutes Leben, dann lass uns doch mal konkret fragen, okay, wie sieht denn dieses Leben aus? Weißt du genau, wann du wirklich gut genug bist? Wann wirst du das Gefühl haben, gut genug zu sein? Ich glaube, es wird ein Leben sein, das von Angst und Unruhe geprägt ist. Oder du wirst vielleicht stolz und hast Verachtung für andere Menschen und machst sie klein, damit du dich ein bisschen besser fühlst. Oder du wirst voller Selbsthass sein, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein. Ich denke, das Resultat ist, du bist unsicher, ängstlich, stolz oder am Boden zerstört. Und wenn Jesus nicht wirklich gekommen wäre, wenn die Geschichte von Weihnachten eine Illusion, ein Märchen, wenn Jesus eine Metapher, eine Legende wäre, dann wäre die Konsequenz, dass du in deinem Leben, also wenn du diesen Leitsatz hast, Hauptsache ein gutes Leben, dann würde das bedeuten, dass du in deinem Leben diese Phasen immer wieder durchlaufen würdest. Und Johannes schreibt hier, wir haben es selber gehört, mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Als ich das las, habe ich mich fast so erdrückt gefühlt. Johannes, warum schreibst du so nachdrücklich? Warum so viele Verben? Es gibt einen Neutestamentler namens Bob Yarbrough, der hat Folgendes gesagt, schau dir all diese Begriffe an. Die Vielfalt der Verben entspricht der Vielfalt der Zeugenaussagen in der alten Rechtsprechung. Also, wenn Johannes schreibt, wir haben es gesehen, gehört, dann möchte er hier sagen, es ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern es ist wirklich passiert. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gehört. Er ist wirklich gestorben. Er ist wirklich auferstanden. Er ist wirklich gekommen. Und er ist nicht einfach nur ein guter Lehrer. Er ist Gott selbst. Wisst ihr, und wenn die Geschichte von Jesus wahr ist, dann ist auch wahr, dass du durch Gnade gerettet werden kannst. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, was das wirklich bedeutet. Du darfst wissen, dass du akzeptiert bist von Gott allein durch Gnade. Allein dadurch, dass du an ihn glaubst. Wisst ihr, Weihnachten bedeutet Rettung durch Gnade. Eigentlich hätte Gott uns alles wegnehmen müssen, was er uns schon einmal gegeben hat. Oder er hätte uns auffordern müssen, nachdem wir so viel ruiniert haben, bringt es wieder in Ordnung, repariert es, heilt das, was ihr zerstört habt. Und wenn du denkst, Gott würde so erlösen, falsch. Gott hat das nicht getan. Er erlöste uns, indem er uns wieder alles gab, obwohl er uns schon einmal alles gegeben hatte. Aber diesmal gab er mehr. Er gab sich selbst, damit wir erlöst werden können. Allein durch Gnade. Und ich glaube, und das sage ich ganz persönlich, wenn unser Herz auf das Herz Gottes trifft mit dieser Gnade, dann wird es unser Herz mehr verändern als alles andere auf dieser Welt. Vor anderthalb Jahren habe ich von hier oben etwas sehr Peinliches erzählt. Die meisten von euch werden das ja noch wissen. Kurz vor unserer Hochzeit habe ich so in einem Überschwang der Freude meine Frau genommen und sie so im Kreis um mich herum geschleudert, weil ich so glücklich war. Und ich rutschte in einem Moment aus, meine Frau fiel zu Boden und das Ergebnis lautete Frakturen an 5 Hals- und Brustwirbeln. Ich, der ich meine Frau über alles liebte, habe ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Knochen gebrochen. Und für mich war in diesem Augenblick klar, diese Frau wird sich einen anderen suchen. Ich habe es einfach nicht verdient, dass sie mich noch liebt. Wisst ihr, für mich ist das so eine wunderschöne Geschichte, so ein schöner Vergleich für das, was Gnade bedeutet. Gott hat keinen Grund, mich zu lieben. Und er hat auch keinen Grund, dich zu lieben. Und 30 Jahre nach der Geburt von Jesus haben Menschen ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Knochen gebrochen. Und Jesus starb an diesem Kreuz, der Sohn Gottes. Und hat Gott aufgehört, uns Menschen zu lieben? Nein. Und das Schöne ist, er liebt uns immer noch. Er liebt uns immer noch. Und deshalb ist Gnade von so großer Bedeutung. Es gibt immer noch Gnade. Das Zweite ist, in diesem Text geht es um diese Beziehung zu Gott. Lesen wir weiter. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. So, lasst uns fragen, was bedeutet das? Wir haben Gemeinschaft mit Gott, weil Jesus Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Und was hier gesagt wird, ist, es geht nicht darum, an Gott zu glauben, so nach dem Motto, ich denke, dass es ihn gibt, Gott, ein schöner Gedanke, ein Konzept, sondern Weihnachten bedeutet, Gott ist in deine Nähe gekommen, um mit dir in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung zu leben. Gott ist nicht damit zufrieden, dass wir an einen Gedanken glauben oder an etwas, was dein Herz bloß erwärmt. Er ist nicht damit zufrieden, dass du denkst, hey, Gott ist so eine Kraft, der ich mich beugen muss, oder mit dieser Kraft kann ich mich verschmelzen, ohne überhaupt irgendeine Kommunikation mit ihm zu haben. Gott ist Mensch geworden. Und das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben können. Meine Töchter sagen manchmal, Papi, wie soll ich eigentlich Gemeinschaft mit Gott haben, wenn ich ihn nicht einmal sehen kann? Wie soll das gehen? Hast du mal versucht, an einem schönen Sonnentag direkt in die Sonne zu schauen? Habt ihr das mal versucht? So, die Sonne scheint und du versuchst direkt reinzuschauen und das geht nicht, weil die Netzhaut, deine Hornhaut, deine Augenlinse, alle diese Dinge würden beschädigt werden. Es funktioniert nicht, du brauchst einen Filter. Und du kannst Gott auch nicht direkt anschauen, seine Herrlichkeit wäre viel zu groß für deine Augen. Wenn du die Sonne sehen willst, brauchst du einen Filter. Du brauchst etwas zwischen dir und der Sonne, was es dir ermöglicht, sie zu sehen. Und das ist einer der Gründe, warum Jesus Mensch geworden ist. Es gibt einen Mann in der Bibel, mit dem ich mich zumindest an dieser Stelle immer gern identifiziere, Mose, der diesen Wunsch hatte, Gott, ich möchte dich sehen. Und Gott sagt zu ihm, Mose, wenn du mich sehen würdest, du könntest es keinen Augenblick ertragen, du würdest sterben. Und dann gibt es so diese nette Begebenheit, dass Gott sagt, hey, stell dich in diese Felsspalte und ich ziehe an dir vorüber und du kannst mir von hinten her nachsehen. Du kannst sozusagen mein Hinterteil sehen, was auch immer das genau bedeutet. Hier in 1. Johannes 1 wird uns gesagt, Jesus wurde sichtbar, greifbar, fühlbar. Und in keiner anderen Religion heißt es, dass Gott Fleisch geworden ist. Johannes 1, Vers 14, ich liebe diesen Satz. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wenn du die ganzen Geschichten im Neuen Testament liest, dann sind diese Geschichten nichts anderes als so ein Filter. Gott stellt sich vor, menschlich, demütig. Seine Weisheit, sein Mitgefühl, wir sehen in Jesus diese Eigenschaften Gottes. Wisst ihr, wenn wir das Alte Testament lesen, manchmal überwältigend und manchmal entdecken wir auch gerade im Alten Testament so diese Liebe Gottes, aber manche sind auch überwältigt davon, von dieser anderen Seite Gottes. Und ich stelle mir vor, wie Gott, wenn ich solche Gedanken hege, sagt, hey, ich kann es dir nicht anders zeigen, aber schau auf Jesus, dann wirst du entdecken, wie ich wirklich bin. Und diesen Jesus, dem kannst du näher kommen. Und dem kannst du auch rational näher kommen. Und dem kannst du auch, wenn du intellektuell geprägt bist, näher kommen. Du kannst ihn verstehen. Du kannst dir ein Bild von ihm machen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das bedeutet, du kannst die Texte der Evangelien nehmen. Also zum Beispiel, du siehst, wie Jesus den blinden Bartimäus heilt und du kannst sagen, Jesus, zeig mir darin, wie der Vater ist. Zeig mir, wie dieser Vater im Himmel ist. Zeig mir darin, wie der Vater mich sieht, wie er mit mir umgeht. Der Punkt ist, um den es hier geht, Gott hat unendlich viele Anstrengungen auf sich genommen, um in deine Nähe zu gelangen, damit du ihn kennenlernen kannst. Dafür hat er seinen Ruhm verloren und dafür hat er sogar sein Leben verloren. Es reicht nicht aus, einfach nur an ihn zu denken, ihn gut zu finden. Viele nehmen sich nicht die Zeit, ihm wirklich nahe zu sein. Und Weihnachten bedeutet, Gott will in deiner Nähe sein. Es gibt einen Mann namens Daniel Steele, ein methodistischer Prediger aus dem 18. Jahrhundert, und er hat in einem Brief an seinen Freund Folgendes geschrieben. Fast jede Woche, manchmal sogar jeden Tag, werde ich überwältigt von der großen Liebe, die in einer solchen Menge in mein Herz fließt und mein ganzes Sein, meine ganze Seele danach schreien, mehr von dieser Fülle zu bekommen. Und inmitten dieser Fülle ist ein Hunger nach mehr. Er hat jede Kammer meines Seins aufgeschlossen und mit seinem Licht und seiner Gegenwart durchflutet. Die Stelle in mir, die noch nicht erreicht war, wurde berührt und alle Härte schmolz in der Gegenwart von Jesus, der die Liebe selbst ist. Ich muss ja ehrlich sein, als ich das las, habe ich so gedacht, oh, also so rede ich nicht immer über Jesus. Ich weiß nicht, redet ihr so überschwänglich über Jesus? Ich weiß nicht, vielleicht hast du manchmal auch so diese Phase, ich kenne die zumindest aus meinem eigenen Leben, dass ich so denke, hey, andere haben viel mehr Intimität zu Jesus als ich selbst. Und dann fängt man an, sich irgendwelche Gedankengebäude zu bauen, naja, andere sind halt irgendwie anders und vielleicht gelingt es ihnen besser, aber mir gelingt es nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Wisst ihr, ich glaube, worum es im Kern geht, ist, dass wir verstehen, hey, Gott hat einen unendlichen weiten Weg unternommen, um dir nahe zu sein. Und Weihnachten bedeutet für mich so ein Versprechen, hey, Gott will dir nah sein. Und Gott ist dir nah. Aber Weihnachten bedeutet für mich auch diese Herausforderung, alles dafür zu tun, dass ich ihm auch nah bin. Dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich ihn suche, dass er eine Priorität hat in meinem Leben und dass ich mir vor Augen male, er möchte diese Beziehung zu mir. Ihm ist das Wichtigste. Das nächste ist die Liebe. Weihnachten bedeutet, Liebe ist wirklich wichtig. Ein Gott, der so weit geht, um mir nahe zu sein, ohne Liebe kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Die säkulare Welt, in der wir alle leben, die sagt, es gibt nichts als physische Materie. Also, du bist das Ergebnis einer natürlichen Selektion. Der Mensch hat keine Seele, keinen Geist. Der Mensch, alles nur Chemie und Biologie. Und viele Menschen glauben das. Die gleichen Menschen sagen aber solche Dinge wie, ich liebe dich für immer. Ich werde dich lieben, bis ich sterbe. Und wenn ich solche Sätze höre, dann bin ich immer so ein bisschen irritiert, wenn ich sie von Menschen höre, die gleichzeitig behaupten, dass sie eigentlich nur Biologie und Chemie sind. Oder stellen wir uns folgende Situation vor. Jemand sieht, dass ein Wildfremder in einen Fluss fällt. Was tut er? Ob er an Gott glaubt oder nicht? Ich glaube, die meisten Menschen springen hinein und retten diese Person. Ein Freund von mir ist mal bei minus 5 Grad am zweiten Weihnachtsfeiertag in einen Hamburger Fleet gesprungen, weil eine Frau sich das Leben nehmen wollte. Ich glaube, wenn eine Person das nicht machen würde, dann hätte sie ein schlechtes Gewissen. Wahrscheinlich würde jeder helfen, auch wenn er wüsste, diese Person hat mich verletzt. Wir würden helfen und uns in Gefahr bringen. Und meine Frage ist, wie könnten wir also durch natürliche Selektion an diese Eigenschaft gekommen sein, Menschen zu lieben, selbstlos zu sein? Hätte nicht dieser Altruismus, also sich hinzugeben, für Menschen nicht längst aussterben müssen? Und wollt ihr wissen, was ich persönlich glaube? Ich persönlich glaube, Liebe kommt nicht durch Raum und Zeit einfach so in unser Leben, sondern Liebe kommt von woanders her. Es gibt einen bekannten Physiker und Molekularbiologen, Francis Crick, der hat einmal gesagt, und es war sehr umstritten, er hat gesagt, deine Freunde und deine Sorgen, deine Erinnerungen und deine Ambitionen, dein Sinn für persönliche Identität, also dafür, wer du bist, all das und auch dein Verhalten ist nichts anderes als eine riesige Ansammlung von Nervenzellen und ihrer Moleküle. Also wenn du sagst, dass Liebe wichtig ist und wenn du sagst, Menschen sind mir wichtig, dann ist es nichts anderes als eine chemische Reaktion. Chemische Dinge bringen dich dazu, Liebe zu sagen. Liebe nur chemische Reaktionen. Ich meine, Liebe macht einen Unterschied. Liebe kümmert sich. Liebe nimmt Nachteil in Kauf. Niemand in dieser Welt lebt so, als ob Liebe keine Rolle spielt, oder? Und ich glaube, es gibt in uns eine Erinnerung daran, was echte Liebe ist. Wenn diese Gedanken, diese Gefühle wirklich alle nur chemisch wären, warum ist uns Liebe so wichtig? Und ich denke, Weihnachten macht uns klar, dass unser Herz intuitiv weiß, was Liebe bedeutet. Weihnachten ist immer noch das Fest der Liebe und der Familie. Warum ist uns gerade das in Erinnerung geblieben? Wisst ihr, mir kommt es so vor, als würde uns das Gehirn oft die eine Sache sagen und unser Herz die andere Sache. Weihnachten bedeutet, dass Liebe nicht etwas ist, was in deinem Inneren passiert als chemische Reaktion, sondern Liebe ist etwas, das vor dieser Welt existierte. Liebe erschuf diese Welt und Liebe hat diese Welt erlöst. Und deshalb lesen wir in der Bibel, Gott ist Liebe. Und im Johannesevangelium, gerade bei ihm, lesen wir so viel über diese Dreieinigkeit. Gott der Vater, er liebt seinen Sohn Jesus. Jesus liebt den Heiligen Geist. Und wir finden innerhalb dieser Dreieinigkeit Liebe in Person. Und jede andere Religion sagt, dass Gott eine Kraft ist oder ein unpersönlicher Gott und Liebe kam vielleicht später dazu. Aber der christliche Glaube sagt, dass Gott eine gemeinschaftliche, wunderschöne Liebe in sich selbst ist. Es gab schon immer diese drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Personen haben einander gekannt und geliebt. Warum kam Jesus auf diese Erde? Warum hat er all das auf sich genommen? 1961 schossen die Russen den ersten Menschen in den Weltraum, Juri Gagarin, und der damalige russische Regierungschef Nikita Khrushchev erklärte, dass Gagarin da oben überhaupt keinen Gott gefunden hat. Ja, also Gott ist nicht da. Wir haben ihn nicht gesehen. Und C.S. Lewis, der in dieser Zeit noch gelebt hat, der hat Folgendes in einem Artikel The Seeing Eye geschrieben: Wenn es einen Schöpfergott gibt, können wir ihn nicht dadurch entdecken, dass wir weit genug nach oben fliegen. Gott, so Lewis weiter, verhält sich zu uns Menschen nicht so wie jemand, der im Obergeschoss eines Hauses wohnt, zu dem Nachbarn im Erdgeschoss, sondern eher so wie Shakespeare zu Hamlet. Shakespeare ist der Schöpfer der Welt, in der Hamlet lebt, ja von Hamlet selber, und Hamlet kann nur dann etwas über seinen Autor Shakespeare erfahren, wenn dieser in dem Stück, zu dem Hamlet gehört, Informationen über sich selber preisgibt. Ähnlich können auch wir nur das über Gott wissen, was dieser uns von sich aus offenbart. Und was Lewis hier sagt ist, hey, Gott hat uns nicht bloß Informationen über sich gegeben. Er selber hat eine Rolle in dem Drama der Menschheitsgeschichte übernommen. Er schrieb sich als Gott in dieses Stück ein. Er sah uns als Hauptfigur an und er liebte uns. Er wurde in einer Krippe geboren und kam, um uns zu retten. Er führte das Leben, das wir hätten führen sollen, um einen Tod zu sterben, den wir hätten sterben sollen. Und das ist der größte Liebesbeweis in der Geschichte. Einen größeren gibt es nicht. Und ein letzter Gedanke. Hier in diesem Text, in Vers 4, geht es um Freude. Johannes schreibt: Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Und wenn du das alles glaubst, was ich bisher gesagt habe, ich glaube, dann ist das so etwas wie ein nie endender Fluss der Freude, der immer da ist, auch wenn deine Lebensumstände dich austrocknen lassen. Wisst ihr, Weihnachten bedeutet, Weihnachten steht so für das Ideale. Gott wird Mensch, Himmel, Unsterblichkeit, ewiges Leben. Und wir schauen auf unsere reale Welt und wir sehen Leid, Zerbrochenheit, Schmerz und Tod. Und Weihnachten bedeutet, dass dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, Gott wie so ein Loch hineingestanzt hat in diese Welt des Realen. Und dass diese Welt des Realen verändert wird durch das Ideale, durch Gott selbst. Das Ideal wird real und das Reale wird vom Ideal verändert. Ich möchte euch zum Schluss fragen, was ist das, was dich in deinem Leben motiviert? Was ist das, was dir morgen früh Kraft gibt für den neuen Tag, für die kommende Woche? Was gibt dir die Kraft zum Leben? Was ist deine Motivation, morgens aufzustehen und auch in turbulenten Zeiten zu sagen, hey, ich liebe und ich freue mich. Es gibt viele Dinge, die uns im Leben motivieren können. Vielleicht ist es dein Perfektionismus. Alles muss wie geleckt sein, auch gerade an Weihnachten. Alles muss glänzen und schön sein. Vielleicht lebst du auch von der Beurteilung anderer Menschen, die deine Selbstachtung aber zu einem undichten Ballon geformt hat, anfällig für die kleinsten Nadelstiche der Vernachlässigung. Vielleicht ist es Erfolg. Du sehnst dich nach Erfolg und du lebst davon. Oder Geld, Stärke, Einfluss, Macht. Und alle diese Dinge, schöne Dinge, aber es sind alles variable Dinge. Dinge, die sich in deinem Leben verändern können. Du kannst heute Erfolg haben, aber morgen verlierst du ihn. Du kannst heute gesund sein, aber morgen verlierst du deine Gesundheit. Aber das, wo uns dieser Text von Johannes mit hineinnimmt, ist etwas, was sich niemals verändert. Das sind sozusagen die Konstanten im Leben. Gnade wird niemals aufhören. Du bist von Gott durch Jesus akzeptiert. Gott sieht dich durch das Kreuz von Jesus, als hättest du niemals gesündigt. Warum wollen wir weiterhin uns von anderen Menschen abhängig machen, wenn wir doch wissen, hey, Gott sieht so voller Gnade auf unser Leben. Und erreicht es unser Herz, wenn wir wissen, dass Gott den längsten Weg, die größte Distanz, die ein Mensch sich überhaupt vorstellen kann, auf sich genommen hat, um mit uns Menschen in einer Beziehung zu leben. Und diese Liebe, die nicht einfach in Raum und Zeit geboren wurde, sondern eine Liebe, die von woanders herkommt. Und die Liebe Gottes, die ist so ganz anders als menschliche Liebe, als freundschaftliche Liebe, als Liebe, die immer fordernd sich bemerkbar macht. Ich gebe dir nur etwas, wenn du mir auch etwas gibst. Diese Liebe Gottes liebt bedingungslos. Und wenn du das wirklich glaubst, was Johannes hier sagt, Gnade, Beziehung zu Gott, Liebe, ich glaube, dann wirst du entdecken, dass es eine Freude bewirkt, die wie so ein nie endender Fluss sein wird in deinem Leben. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich so Fleisch geworden bist. Und dass, auch wenn wir nicht das Privileg hatten, dich berühren zu können, dich sehen zu können, so können wir doch das Neue Testament lesen. Und wir lesen diese Geschichten und wir merken förmlich, du wirst in unserem Herzen lebendig. Und Jesus, ich danke dir, dass Gott uns durch dich so sieht, als hätten wir niemals gesündigt. Danke, dass du der Garant dafür bist, dass wir eine Beziehung haben können mit dem Schöpfer dieser Welt und dieses Universums. Und danke, dass deine Liebe unendlich viel größer ist als jede menschliche Liebe und sei sie noch so schön. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist und dass deine Liebe so unendlich heilsam ist. Und ich bitte dich, dass diese Dinge uns an Weihnachten wieder neu erfüllen, deine Gnade und diese Beziehung zu dir, die uns offen steht, und diese unendliche Liebe. Und ich bitte dich, dass du ja diese daraus resultierende Freude in uns sprudeln lässt und dass wir als Christen in dieser verrückten Zeit nicht griesgrämig, dunkel, pessimistisch durch diese Welt gehen, sondern voller Freude, Vorfreude auf den Himmel und voller Freude darüber, dass wir einen solchen Gott wie dich haben. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns zum Segen aufstehen, soweit das möglich ist. Jesus, danke für Weihnachten. Und danke, dass Weihnachten bedeutet, dass das Ideale in das Reale hineinkam und dass das Reale vom Idealen verändert wird. Danke, dass es Hoffnung gibt. Danke für diese Frau, die jetzt endlich wissen darf, dass du sie wirklich von Anfang an geliebt hast. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der dich gewollt hat, als du noch im Bauch deiner Mutter warst. Jesus, der, auch wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, er für dich gekommen wäre, um für dich zu sterben, und so segne dich der Heilige Geist, dein Fürsprecher bei Gott, dein Ratgeber, dein Tröster, der die Wahrheiten Gottes, die nicht verborgen bleiben sollen, in dir offenbar macht. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.